gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du der Schöpfer der Welt bist, dass du höher bist als alles, was wir uns vorstellen können, dass du der große, starke Gott bist, der alles in seiner Hand hält. Auch uns, jeden Einzelnen von uns, und das sprengt oft schon unsere Vorstellungskraft. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und das nicht nur alleine, sondern zusammen, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir gemeinsam leben dürfen. Und ich bitte dich, dass diese Predigt heute, der Bibeltext von heute, wirklich zu uns durchdringt und uns da berührt, wo du gerade deine Hand drauflegen möchtest. Amen. Ich habe vor einigen Monaten eine Mail bekommen und die ging nicht nur an mich, sondern auch an zwei andere Leute. Und während ich die Mail las, dachte ich sowas wie, boah, das ist ja abwertend, rücksichtslos, hinter dem Rücken und so weiter. Und wie man das natürlich macht, habe ich nicht sofort geantwortet, sondern eine Nacht drüber geschlafen und mich dann am nächsten Morgen an den Rechner gesetzt und angefangen zu tippen. Und die Antwort fing so an. Hallo zusammen, abgesehen von der unchristlichen Art der Mail, würde ich noch zu bedenken geben und so weiter und so fort. Meine Antwort, wohlgemerkt nur an die zwei anderen Personen, nicht an die dritte Person, die die E-Mail verfasst hatte am Tag davor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese erste Zeile von mir lest. Aber als ich sie schon abgeschickt hatte, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich genau das gemacht habe, was ich vorher über die andere Person gedacht habe. Diese Mail ist abwertend, ist rücksichtslos und ist hinterm Rücken. Wie beschränkt. Am Tag davor habe ich das noch gedacht über diese Mail und jetzt mache ich genau das Gleiche. Ein paar Wochen später hatte ich hier in der Gemeinde ein Gespräch. Es sind ja momentan nicht viele Leute in der Gemeinde, darum, wenn man jemanden trifft, ergibt sich eigentlich immer ein Gespräch. Und ich war unter Zeitdruck. Ich musste schnell meinen Arbeitsplatz aufbauen, um in eine Besprechung reinzukommen. Und daher hatte ich gerade nicht so Zeit und Lust auf die Diskussion, die sich gerade mit dieser anderen Person anbahnte. Und während die Person dann auf mich einredete oder mit mir sprach, habe ich dann irgendwann einfach gesagt, das ist deine Meinung. Und angefangen, meinen Laptop auszupacken, meinen Arbeitsplatz aufzubauen. Ich musste es im Foyer machen, aus verschiedenen Gründen, nicht im Büro. Und habe die Person dann quasi Person sein gelassen. Und während meiner Sitzung war da immer so eine leise Stimme im Ohr. Du musst dich entschuldigen. Das war nicht angemessen, das war nicht liebevoll, das war nicht wertschätzend. Und die andere Person war zum Glück den ganzen Vormittag ebenfalls in der Gemeinde und als ich ging, war sie immer noch da und ich bin zu ihr hingegangen und habe mich entschuldigt, gesagt, dass es nicht nett war, dass es nicht die Art ist, wie wir als Christen, wie wir als Geschwister miteinander reden sollen. Genauso habe ich mich auch bei der anderen Person entschuldigt, über die ich diese Mail geschrieben habe. Und das viel Peinlichere an der Mail ist sogar noch, dass eine Person, die meine Mail bekommen hat, sie an diese betreffende Person weitergeleitet hat und sie dann meinen Satz gelesen hat. Also es war mega peinlich und ich habe mich dafür entschuldigt, wie gesagt. Ich erzähle das hier nicht, um euch zu zeigen, hey, ich kann mich entschuldigen. Darum geht es nicht. Es ist vielmehr beschämend für mich, dass ich nach 20 Jahren Christsein immer noch gezwungen bin, mich für solche Sachen zu entschuldigen, weil sie einfach noch Teil meines Charakters sind, Teil meines Miteinanders mit anderen Menschen. Und wir und ich, wir genießen ja eigentlich das Miteinander, das gemeinsam unterwegs sein. Das hat man, wie gesagt, gestern gemerkt, als wir hier zusammen waren und viele Stunden zusammen verbracht haben. Es war einfach schön, in den Pausen zusammenzustehen, gemeinsam zu philosophieren, zu sprechen, uns auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Also wir genießen das Miteinander. Aber es ist auch manchmal richtig schwer, und manchmal auch richtig anstrengend. Und darum habe ich es nötig, immer wieder über solche Predigttexte nachzudenken wie heute. Und da ich ja einfach den Predigttext auswählen kann, teile ich meine Gedanken mit euch und ihr müsst sie euch anhören. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, ab Vers 12. Da heißt es: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Für wen war da jetzt eigentlich etwas Neues dabei? Vermutlich für keinen von uns. Wir haben es schon selber gelesen, vielleicht im Kolosserbrief, im Epheserbrief, an verschiedenen Stellen lesen wir ähnliche Passagen. Wir haben es in Predigten gehört. Es ist vermutlich für keinen von uns etwas Neues. Und selbst wenn wir es noch nie gelesen oder gehört hätten, haben wir doch in uns drin trotzdem irgendwie sowas wie einen Kompass, einen Verhaltenskodex, den ich zumindest an andere anlege und erwarte, dass sie sich nach diesem Kodex verhalten. Und wenn sie es nicht tun, weiß ich es. Dann weiß ich es und kann genau sagen, was nicht in Ordnung war. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eine ruhige Minute hatte, so wie ich nach dem Gespräch an meinem Laptop, dann merken wir auch selber, wenn wir uns mal nicht an diesem unseren eigenen Verhaltenskodex orientiert haben und ihn übertreten haben. Also egal, ob ich Christ bin oder nicht, ich weiß, wann ich mich verhalten habe, also wann ich mich wie verhalten habe. Ich kann es einschätzen, ob es meiner Meinung nach gut und richtig war oder falsch und verletzend. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Trotzdem schaffst du es vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie du diesen Satz zu Ende bringen würdest. Aber weil wir es wissen und trotzdem nicht schaffen, ist es, glaube ich, gut und wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gemeinschaft, als Miteinander immer wieder darüber reden. Und ich möchte gar nicht jetzt jeden einzelnen Vers mit euch auseinandernehmen, sondern die Aufforderung, die Paulus in diesem Text an uns Christen stellt, an unser Miteinander, an unser gemeinsames Leben, die möchte ich mit euch betrachten. Und ich habe sie mal etwas zusammengefasst. Und die erste Aufforderung könnte man subsumieren unter dem Thema Ausstrahlung der Identität oder Ausstrahlung unserer Identität. Paulus hat dazu geschrieben: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum. Er benennt zuerst die Identität, zuerst wer wir sind, nämlich seine geliebten Kinder. Wir sind eine Familie. An einer anderen Stelle in dem Text spricht er von einem Leib. Wir gehören zusammen wie die verschiedenen Körperteile an einen Körper. Also das ist unsere Identität. Wir gehören zu Gott gemeinsam. Als Gemeinschaft gehören wir zu Gott. Und weil wir diese neue Identität haben, können wir unsere alte ablegen. Sollen wir sie ablegen, wie man einfach so seine Kleider auszieht und neue anzieht. Das Alte dürfen wir ausziehen und wegschmeißen. Und die neue Kleidung, das neue Verhalten, unsere neue Identität anziehen, die dann auch wieder unseren Lebensstil prägt. Das ist unser neuer Kleidungsstil, den Paulus hier an dieser Stelle erwähnt. Wir sind mitfühlend. Wir sind mitfühlend. Wir sind freundlich. Wir sind achtsam. Wir sind liebevoll. Das ist unsere Haltung. Das strahlen unsere Kleidung aus. Das strahlt unsere neue Identität aus. Und dann lese ich das, schaue in mein eigenes Leben und denke dann, Wunschtraum. Vielleicht hatte Paulus diese Ausstrahlung. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber ich bin da nicht so. Ich bin ganz anders. Aber dass Paulus gerade kein Traumtänzer war, sondern wusste, wovon er redet, sehen wir direkt im nächsten Vers. Denn das nächste, was er anspricht, ist unsere Vergebungsbereitschaft. Nachdem er sagt, wie unsere neue Kleidung aussieht, wie wir uns in unserer neuen Identität ausdrücken sollen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir ausstrahlen, kommt er gleich darauf zu sprechen und sagt, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wir sollen einander ertragen. Wir sollen nachsichtig miteinander umgehen. Alles bekannt. Aber tue ich es auch? Nichts nachtragen, sondern andere ertragen. Paulus wusste natürlich, dass die Gemeinde, jede Gemeinde, damals wie auch heute, eine Gemeinschaft von Sündern ist. Das ist ganz klare Nachricht des Neuen Testamentes. Du und ich, wir sind Sünder. Begnadigte Sünder, wie es so schön heißt. Geheiligte, wie es Paulus ja auch am Anfang geschrieben hat, aber nach wie vor Sünder. Vielleicht denken wir das ein oder andere Mal, hey, so schlecht bin ich doch eigentlich gar nicht mehr. So viel Falsches mache ich doch gar nicht, oder? Aber lasst uns einfach mal überlegen, wie oft wir in der Gemeinschaft, im Miteinander, sei es in der Mitarbeit oder auch einfach in den Gesprächen, wie oft werden wir von anderen Leuten, von anderen Christen gekränkt? Wie oft werden wir von anderen Christen verletzt? Gar nicht mal so selten, oder? Ich habe zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben gerade erzählt, die in diesem Jahr passiert sind. Und da habe ich zwei Leute gekränkt und verletzt. Und wenn ich das übertrage, dass andere mich verletzen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht auch tue? Sei es bewusst oder unbewusst. Wir sind also Sünder und bleiben es auch. Aber darum geht es an dieser Stelle nicht, sondern Paulus sagt, ihr habt eine neue Identität und die dürft ihr jetzt ausleben. Seid mitfühlend und all diese Dinge. Darum ist es wichtig, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, dass wir andere verletzt haben oder andere uns verletzt haben, dass wir das Gespräch suchen und nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich, dass wir uns einander vergeben und Dinge dann nicht nachtragen. Ich habe vor einiger Zeit einen Satz gelesen oder vielmehr gehört von Joseph Granny, ist ein bekannter Sozialforscher aus den USA, und er hat sinngemäß gesagt, die Gesundheit einer Beziehung leitet sich aus der durchschnittlichen Zeitdauer ab zwischen der Identifikation eines Problems und dem Gespräch darüber. Zeitdauer zwischen Identifikation Und Gespräch ist ein Indikator für die Gesundheit meiner Beziehung zu einer anderen Person, zu einer anderen Gruppe oder einer Gemeinde. Darum ist es so wichtig, Probleme anzusprechen, Dinge beim Namen zu nennen, wenn sie da sind. Aber natürlich in unserer Ausstrahlung, liebevoll, wertschätzend und all diese Dinge. Aber sie eben anzusprechen und sie dann vor allem durch eine Entschuldigung und Vergebung aus der Welt zu räumen. Das ist unser Schatz, den Gott uns gegeben hat. Durch den Tod von Jesus, durch seine Vergebung an mich hat er uns diesen Schatz gegeben, den wir einfach in unserer Gemeinschaft teilen dürfen. Vergebungsbereitschaft ist unser Schatz als Christen. Aber der ist nicht für meinen Reichtum, sondern dafür, dass ich ihn verschenke. Dadurch wird er noch größer und bereichert mich. Paradox, aber so ist es. Jesus verzeiht dir immer wieder den größten Mist. Jesus verzeiht mir immer wieder den größten Mist. Und darum können und sollen wir das auch bei anderen tun. Und damit sind wir beim dritten Schwerpunkt, den dritten Gruppe an Aufforderungen, die Paulus in diesem Text nennt, und die heißt Umgangsformen. Und der Vers dazu, es sind mehrere, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an. Der Friede, der von Jesus kommt, regiere euer Herz. Gott hat uns Frieden geschenkt durch Jesus mit sich selbst. Durch seinen Tod, dadurch, dass er uns zu dieser Beziehung, in diesen Bund mit Gott hineingerufen hat, hat er Frieden auf uns gelegt. Ewigen Frieden. Und den sollen wir an andere weitergeben, wie den Schatz der Vergebung. Und wenn ich selber keinen Frieden habe, wenn ich Unfrieden habe, trage ich diesen Unfrieden auch in die Gemeinschaft hinein, in das Miteinander. Darum ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir mit anderen Christen ins Gespräch kommen, wenn wir das Gefühl haben, hey, da ist kein Friede in mir, ich bin gerade total unruhig, ich bin aufgewühlt, aufgebracht. Dann rede mit anderen Leuten darüber, vielleicht gleich nach dem Gottesdienst mit den Betern, die dann wieder hier vorne für euch bereitstehen. Macht davon Gebrauch, sprecht mit anderen darüber, betet darüber, damit dieser Friede in unseren Herzen regiert, wieder neu regiert, wenn er uns abhanden gekommen ist. Die zweite Umgangsform, die sehen wir ein Vers weiter. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Die Botschaft von Christus soll ihren Reichtum unter uns entfalten. Damit ist nicht einfach die Bibel gemeint, das Wort Gottes als Ganzes, das sollen wir unter uns lehren. Das natürlich auch, darum geht es an anderen Stellen im Neuen Testament, aber hier an der Stelle geht es darum, dass wir das unter uns seinen Reichtum entfalten lassen, was Jesus durch sein Leben bewirkt hat. Seine Botschaft, die er verkörpert, die soll ihren Reichtum in unserer Gemeinschaft entfalten. Das heißt, wir haben ein neues Leben durch Jesus bekommen. Es fängt jetzt schon an. Es ist unsere neue Identität, die jetzt schon beginnt. Aber es ist gleichzeitig eine Hoffnung, die auch weit über unser Leben hinausgeht und sich in die Ewigkeit erstreckt. Es ist Vergebung. Darüber hat Paulus vorher schon gesprochen. Vergebung meiner Fehler und unendlich viele Neustarts. Neustarts in meinem eigenen Leben und die darf ich auch mit anderen teilen. Es ist der Heilige Geist, den Jesus auf diese Welt gesandt hat und die er in das Herz von jedem seiner Nachfolger, den er in das Herz von jedem seiner Nachfolger geschickt hat. Das alles ist die Botschaft von Christus und noch viel mehr. Und die müssen wir immer neu entdecken und tiefer eintauchen, damit sie uns verändert. Und dadurch verändern wir dann unser Umfeld, prägen unser gemeinsames Leben, prägen unsere Miteinander. Und das sollen wir nicht nur für uns behalten. Es geht nicht nur darum, dass ich es für mich entdecke und tiefer verstehe, sondern der zweite Teil dieser Aufforderung ist, dass ich andere lehren soll, dass wir uns gegenseitig lehren sollen und dass wir uns auf den richtigen Weg zurückrufen, wenn jemand diesen Weg verlassen hat. Und das ist doch, wie soll ich das nennen, das ist so quasi der Endgegner unserer christlichen Gemeinschaft, das i-Tüpfelchen obendrauf. Wenn wir alles andere schon beherzigen, dann geht es darum, dass wir einander belehren können, einander unterstützen können, einander ermutigen können, einander aufbauen können, aber eben auch zurückrufen, ansprechen können auf Dinge, die vielleicht gerade nicht so gut laufen. Und hier sind, glaube ich, Kleingruppen und Freundschaften der Schlüssel einer Gemeinschaft. Wenn wir Kleingruppen haben, wenn wir Freundschaften in unserer Gemeinschaft haben, die ans Eingemachte gehen, dann können wir an diesem Schritt, an diesem Punkt vorwärts kommen. Dann können wir Schritte in die richtige Richtung machen. Und da geht es nicht nur um Freundschaften oder Kleingruppen, die die ganzen schönen Dinge miteinander teilen, die Gebetserhörungen dort, wo Jesus uns gut tut, sondern die auch wirklich ans Eingemachte drangehen, die da hinschauen und darüber reden, wo es weh tut. Wer hat einen Freund oder eine Freundin, eine Gruppe, einen Kreis, wo wirklich Leute auf mich zukommen dürfen und sagen, Herr Erich, das, was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Das weißt du doch eigentlich. Wie konnte es dazu kommen? Lass uns doch mal darüber sprechen, miteinander beten. Wer hat solche Freunde? Wer hat so eine Kleingruppe? Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass unsere Kleingruppen, unsere Freundschaften dahin wachsen, dass sie solche Themen ansprechen können, dass wir solche Themen ansprechen können. Und die letzte Umgangsform, mit der ich persönlich am wenigsten anfangen kann, ist, dass wir singen sollen, dass wir uns gegenseitig zusingen sollen. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und man könnte den Vers, wenn man ihn einfach mal so schnell drüber liest, so verstehen, dass es nur darum geht, dass ich Gott Lieder zusingen soll. Das meint Paulus hier aber nicht. Und das sehen wir auch im Epheserbrief an der Parallelstelle. Er meint das wirklich so, dass wir Lieder einander zusingen sollen, dass wir sie einander zusprechen können. Die Psalmen im Alten Testament sind ein Beispiel dafür. Einige dieser Psalmen haben sie in der Gemeinde, im Tempel zusammengesungen, aber andere waren auch Gebete oder Texte, die sie einander mitgegeben haben. Am Ende unserer Gottesdienste zum Beispiel sprechen wir manchmal Segensgebete, die wir aus der Bibel herausnehmen, die so von Autoren verfasst wurden. Und das ist eine Form, um Lieder, um Texte einander zuzusprechen. Und darin dürfen wir wachsen. So können wir uns gegenseitig ermutigen. Und so können wir natürlich auch Gott loben und ihn preisen, so wie es da heißt. Und als ich mir über dieses ganze Thema Gedanken gemacht habe, über unsere Gemeinschaft, unser gemeinsames Leben, unser Miteinander, habe ich zu diesem Buch gegriffen. Viele von euch kennen es wahrscheinlich, Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht habt ihr es in einer anderen Auflage, in einem anderen Cover. Ganz unterschiedlich kann es aussehen. Und ich bin wieder auf zwei Sätze von ihm gestoßen. Die möchte ich einmal mit euch teilen. Der erste Satz von ihm ist, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Jetzt, wo Corona uns so stark gebeutelt hat, können wir dem so ein bisschen nachfühlen, glaube ich. Aber die Dimension oder das so zu schreiben, das könnte ich immer noch nicht. Ist mir, ist uns das Miteinander, das körperliche Miteinander, die Gemeinschaft mit anderen Christen, ein unvergleichlicher Quell der Freude und Stärkung. Das ist so eine hohe Sicht von christlicher Gemeinschaft. Das ist ein Ziel, eine Idealbeschreibung, für die es sich wirklich zu kämpfen lohnt, wo man darauf hinarbeiten kann. Aber gleichzeitig, und da ist er vielleicht mit Paulus wahrscheinlich einer Meinung, schränkt er auch die Erwartungshaltung ein, weil er weiß, das ist gar nicht so einfach. Das ist manchmal sehr kompliziert. Und darum gleich der zweite Satz. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Liebe ich den Traum von unserer Gemeinschaft als FEG Heidelberg oder liebe ich die Gemeinschaft? Schaue ich auf das, was noch nicht so gut läuft, was wir verbessern können, oder kann ich auch einfach nur das genießen, was jetzt schon da ist? Wir brauchen beides, aber in einem ausgewogenen Maß. Nicht das eine zu extrem und auch nicht das andere zu extrem. Wir müssen manchmal auch einfach nur genießen können. Und da war gestern der Tag beim Zukunftsprozess, fand ich ein gutes Beispiel. Wir haben es genossen, zusammen unterwegs zu sein, aber wir haben auch über Dinge geredet, die einfach noch nicht so gut laufen. Und das war ein erster Schritt. Es geht weiter in dieser Richtung. Als Nachfolger Jesus haben wir eine neue Identität bekommen. Wir haben Vergebungsbereitschaft bekommen, damit wir gemeinsam leben können, damit wir gemeinsam unterwegs sein und Gottes Ehre suchen und sein Reich bauen. Und da sind wir beim letzten Punkt, nämlich, dass wir alles, was wir tun, im Namen Jesu tun. Und der Vers, alles, was ihr tut, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, unserem Herrn, geschehen. Und da habe ich nur zwei Fragen, die ich zu diesem Vers stellen möchte. Reflektiert die Art und Weise, auf die ich mit anderen Christen rede, den Charakter und die Person von Jesus? Reflektiert das, wie ich mit anderen umgehe, den Charakter und die Person Jesu? Und die zweite Frage, wir reden ja nicht immer nur miteinander, sondern wir sind ja auch manchmal ganz praktisch miteinander unterwegs. Und wenn ich praktisch etwas für die Gemeinde tue, tue ich es fröhlich in seinem Namen? Ich war gestern total erstaunt. Die Techniker hinten, die waren ja viel früher da, als der Zukunftsprozess begonnen hat. Und wir waren auch noch eine Stunde nachher hier und haben alles wieder fertig gemacht für heute. Und immer, wenn ich hinten ins Mischpult reingegangen bin, war da eine gute Stimmung. Sie haben fröhlich ihren Dienst getan. Und das tut einfach gut, sowas zu sehen. Aber ich glaube, jeder von uns kennt auch Zeiten oder Begegnungen, wo er selber oder die andere Person nicht fröhlich dabei war. Und wir tun alles im Namen Jesu. Oder wir sind dazu aufgefordert, das alles im Namen Jesu zu tun. Nicht für irgendwen, sondern für Jesus. Nicht für die Gemeinde, sondern für Jesus. Es gehört zu seinem Reich. Wir tun das, was wir tun, für ihn. Und Paulus formuliert das an einer anderen Stelle auch sehr prägnant. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Alles im Namen Jesu, alles für ihn, für Gottes Reich, für seine Ehre. Nicht für mich, nicht für die Gemeinde, sondern für ihn. Und diese ganzen Aufforderungen gibt Paulus uns als Christen, uns als Gemeinschaft, als FEG Heidelberg mit. Und wo stehen wir? Wo stehst du? Wenn wir das jetzt ernst nehmen, was würde das für unser Miteinander bedeuten? Was würde sich verändern, wenn wir jetzt wieder dieses 2027 mal als Ziel nehmen? Was wäre dann anders, wenn wir das beherzigen? Und ich möchte einfach mal vier Leitsätze vorstellen, die das so ein bisschen praktisch werden lassen. Quasi Schlussfolgerungen aus diesem Predigttext. Der erste Satz ist, wir bemühen uns klar, vollständig und direkt miteinander zu kommunizieren. Wir bemühen uns klar, vollständig und direkt miteinander zu kommunizieren. Eigentlich auch ganz normal, ganz verständlich. Wir sagen, was wir sagen wollen und verstecken es nicht hinter irgendwelchen Formulierungen. Wir reden mit der betroffenen Person und nicht mit anderen über das, was uns auf dem Herzen liegt. Und wenn ich nicht dazu bereit bin, wenn ich nicht mit der betroffenen Person darüber reden will, ist es ja an sich nicht schlimm, aber dann lasst uns auch mit niemand anderem darüber reden. Wenn ich das nicht mit anderen, mit der betreffenden Person teilen kann, sollte ich es auch mit niemand anderem teilen. Der zweite Leitsatz ist, es ist unser Ziel, einander aufzubauen. Es ist unser Ziel, einander aufzubauen. Und das ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, wenn wir an das Bild der Familie denken, wenn wir an Geschwister denken, wenn wir miteinander sprechen, soll es dem anderen nützen. Es soll ihm weiterhelfen, ihn weiterbringen. Damit meine ich nicht, dass wir nur noch die Sachen ansprechen sollen, die der Person gut tun oder die sie hören will. Auf keinen Fall. Darüber hatten wir ja vorher auch schon geredet. Wir müssen Dinge ansprechen, die der andere nicht hören will, aber hören muss. Wenn jemand zum Beispiel durch die Gemeinschaft läuft und andauernd andere nur verletzt, sie vor den Kopf stößt, dann muss der Person das gesagt werden. Wenn jemand vom richtigen Weg abgekommen ist, so wie wir als Gemeinde die Bibel verstehen, dann müssen wir auf diese Person zugehen und sie darauf hinweisen. Aber im Einzelgespräch, nicht mit anderen, nicht vor anderen, nicht über andere, sondern das gemeinsam tun. Und das, worauf es dabei ankommt, ist unser Herz. Warum will ich das mit der Person besprechen? Warum spreche ich eine Person auf etwas an, was eventuell kritisch ist? Will ich der Person wirklich helfen? Bin ich dann auch dazu bereit, sie dabei zu unterstützen, weitere Schritte zu gehen? Und eine zweite Frage dazu ist, rede ich mit den Personen auch mal über positive Dinge? Oder ist alles, was ich sage, immer nur mit Kritik verbunden? Immer, wenn ich mit Leuten rede, haben sie das Gefühl, dass ich sie kritisiere. Wenn das der Fall ist, dann bin ich vielleicht gerade nicht der Richtige, die Richtige, um so ein Thema anzusprechen. Der dritte Leitsatz. Irgendwie will der Presenter nicht ganz so, wie ich will. Wir sehen, zack, jetzt sind wir zu weit, viel zu weit. Ah, danke. Wir sehen Meinungsunterschiede, Konflikte und Auswertungsgespräche als natürlich an. Wir sehen Meinungsunterschiede, Konflikte und Auswertungsgespräche als natürlich an. Da wir mit so vielen anderen Christen hier zusammen unterwegs sind, ist es ganz normal, dass hier unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Ihr hattet ja vorhin kurz die Post-its gesehen von dem Zukunftsprozess. Da hingen Hunderte an der Wand und sie waren teilweise sehr gegensätzlich. Es ist ganz normal, dass unterschiedliche Meinungen da sind. Und es ist auch ganz normal, dass aus solchen Meinungsunterschieden Konflikte entstehen können. Kein Problem, das passiert. Aber wie gehen wir dann damit um? Wie gehen wir als FEG Heidelberg dann damit um? Wie viel Zeit zum Beispiel lassen wir verstreichen zwischen der Identifikation des Problems und dem Gespräch dann darüber? Trage ich Dinge immer nur nach oder kann ich auch vergeben und ablegen? Lasst uns sowas gemeinsam besprechen, gemeinsam auswerten, sei es in einer Freundschaft, in einer Zweierbeziehung, in einem Zweiergespräch oder auch als Gesamtgemeinde, wenn es uns alle zusammen betrifft. Lasst uns Dinge auswerten, das in unsere Kultur ausbauen, denn es sind meiner Meinung nach zwei große Vorteile, außer der Tatsache, dass das, was auf den Tisch kommen muss, dann auf den Tisch kommt. Das erste ist, wir lernen dabei, Kritik wertschätzend weiterzugeben. Wenn ich mich daran übe, Dinge auszuwerten mit der betreffenden Person, dann bin ich gezwungen, Kritik wertschätzend weiterzugeben. Denn das ist ja unser Ziel. Wir wollen Leute auferbauen und sie nicht einfach nur runtermachen. Also wir lernen als erstes, Kritik wertschätzend weiterzugeben. Und auf der anderen Seite lerne ich genauso, mit Verbesserungsvorschlägen umzugehen. Mich nicht sofort angegriffen zu fühlen, sondern es anzunehmen, zu prüfen und zu schauen, was ich persönlich jetzt oder wir als Gemeinde damit machen. Und der letzte Leitsatz: Wir bemühen uns zu entdecken, was das Beste für die ganze Gemeinde ist und nicht für uns oder eine kleine Gruppe der Gemeinde. Das wird besonders jetzt im Zukunftsprozess, glaube ich, ein Prüfstein für uns. Kann ich über meine eigene Meinung hinwegsehen, wenn ich das Gefühl habe, die Mehrheit der Gemeinde ist anderer Meinung? Kann ich das als Pastor? Können wir das als Leiterschaft der Gemeinde? Kannst du das als Moderator, Musikteamleiterin, Gottesdienstbesucher, was auch immer? Kannst du das beherzigen? Können wir diesem Leitsatz folgen? Alles, was wir sagen und tun, soll zur Ehre Gottes passieren. Wir wollen sein Reich bauen, nicht unser Reich. Wir wollen ihn ehren, nicht uns oder unsere Gemeinde. Und gerade der Umgang miteinander, unser gemeinsames Leben, ist ein Maßstab, ein ganz, ganz wichtiger Maßstab dabei zu erkennen, wo wir in dieser Hinsicht stehen. Wir sind Gottes Kinder und gehören zu seiner Familie. Strahlst du das aus? Strahlen wir das aus als FEG Heidelberg? Lasst uns diese Frage ganz neu für uns durchbuchstabieren, auch wenn ich vielleicht schon 5, 10 oder 100 Mal über diesen Text gestolpert bin und Predigten dazu gehört habe. Lasst uns ganz neu die Fragen stellen, die dieser Text an uns persönlich und als uns als Gemeinde stellt. Amen.